Warum muss das getrennt sein? Warum kann ich nicht trotzdem der Lustige sein? Warum kann ich nicht auch mal irgendein Format mitmachen? Und warum schließt das letztendlich aus, dass ich nicht trotzdem eine politische Haltung haben kann und mich auch für Dinge einsetzen kann und ich vielleicht ja auch einen politischen Weg bestreiten will? Und letztendlich ist das was, wo ich sage, die Challenge nehme ich an. Unser Aktivismus von der queeren Seite her, der muss auch zwischendurch wieder ein bisschen lockerer werden, weil das ist die Seite, die ich vertrete. Wir sind manchmal zu verbissen und wir gehen auch manchmal zu hart mit den Leuten ins Gericht, weil letztendlich, es ist eine Gewöhnung und die Leute müssen sich gewöhnen. Wenn wir, ich sag mal, einen Erfolg feiern und sofort hinterher schießen und sagen, jetzt muss aber das nächste, dann geben wir den Leuten nicht genug Gewöhnungszeit. Es zählt eigentlich jede Minute, Stunde, jeder Tag für unsere Demokratie und das merken wir einfach, was gerade draußen los ist. Und genau jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir eben für diese Demokratie einstehen müssen und genau das will ich jetzt tun.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meryl Deep Talk. Heute, ganz wichtig, eine sensationelle Folge, die dich erwarten wird. Und damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, denk doch bitte direkt dran, die Glocke zu abonnieren. Dann hast du es ganz entspannt und weißt immer Bescheid, wenn es das nächste gute Gespräch gibt. Heute habe ich einen Gast bei mir, der gegensätzlicher nicht sein könnte. Er liebt die Extreme und erlebt sie auch. Denn auf der einen Seite spricht er in seinem Podcast unverblümt über Schwänze und Sex und auf der anderen Seite spricht er über Gossip, Promis und Co. Das ist aber nicht alles, denn dieser Mann ist deutlich vielschichtiger. Er hat nämlich auch die ernste und vor allem die wichtige, die relevante Seite, denn er spricht ganz offen über das Thema mentale Gesundheit in der Öffentlichkeit. Queere Sichtbarkeit ist ihm wichtig und neuerdings auch politisches Engagement in der SPD. Du siehst schon, es wartet ein Blumenstrauß auf dich und ich bin sehr gespannt, was dieser Mann uns heute zu sagen hat und wir gehen dann natürlich mal rein in diese Vielschichtigkeit. Deswegen heißt doch mit mir herzlich willkommen den ersten Prince Charming Gewinner Lars Töns Feuerborn. Ihr Lieben, bevor es losgeht, spreche ich hier heute ausnahmsweise mal eine kleine Triggerwarnung aus. Denn in diesem Podcast wird es unter anderem um die Themen Depressionen, psychische Gesundheit, aber auch psychische Erkrankungen bis hin zu Suizidalität gehen. Wenn du also eine eher empfindliche Person bist, mit diesen Themen konfrontiert bist, oder weißt, dass es dir nicht gut tut, dann würde ich dich heute bitten, hier vielleicht nicht reinzuhören und auf die nächste Folge zu warten. Da geht es dann wieder um andere Themen. Und wenn du reinhören möchtest und danach merkst, dir geht's nicht so gut, dann bitte such dir Hilfe. Sprich zum einen mit Freunden und Bekannten. Wenn du professionelle Hilfe möchtest, sprich als allererstes mit deinem Hausarzt oder informier dich bei der Deutschen Depressionshilfe im Internet. Da gibt es super viele Anlaufstellen. So, und damit genug des Hinweises vorab. Ich freue mich total, denn jetzt geht's auch schon los. Ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge. Hi.
Hallo.
Wie schön, dass du da bist.
Schön, hier zu sein. Ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch sehr. Und meine erste Frage an dich ist tatsächlich, wie geht's dir heute? Und nicht dieses oberflächliche Ja, alles gut, sondern wie fühlst du dich?
Ich fühle mich wirklich gut heute, aber das liegt daran, dass ich hatte jetzt so eine kleine Phase, wo es mir auch wieder ein bisschen schlechter ging. Das ist auch völlig in Ordnung. Diese Phase nehme ich mittlerweile ganz gerne an und kämpfe nicht dagegen an, sondern ich sage einfach, das ist jetzt mal so. Aber jetzt gerade geht's mir gut. Ich habe wunderbare 2 Wochen hinter mir. Ich war letzte Woche noch auf der Hochzeit einer Freundin in der Toskana und habe jetzt diese Woche langsam wieder angefangen zu arbeiten. Habe heute sogar schon einen Podcast aufgenommen. Also ich war heute schon fleißig und das Wetter ist geil. Ich habe hier nette Gesellschaft und ich habe Bock.
Wie schön. Du, dann sind wir im gleichen State.
Und wie geht's dir?
Mir geht's fantastisch. Jetzt, wo du hier bist, noch besser. Dann sind wir im gleichen State. Ich komme auch gerade aus dem Urlaub. Sonne genossen, Meer genossen. Das heißt, wir beide starten wieder in die Arbeitszeit sozusagen.
So sieht's aus.
Ja, Hochzeit in der Toskana, das klingt immer edel. Ich hatte mich nämlich auch mal informiert. Und das ist ja eigentlich so der VIP-Hotspot für exklusive Hochzeiten. Ne? Bist du da im Champagnerbad geschwommen und hast ein bisschen dich mit Milch eingerieben? Oder?
Ich habe mir viel Mühe gegeben, aber vor allem bin ich im Wodka geschwommen.
Oh.
Unverhältnismäßig für die Toskana. Es gab natürlich auch guten Wein, kann man nicht sagen, aber es gab auch sehr viel Wodka und ich habe einfach einen sehr wilden Freundeskreis. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe viele tolle neue Leute kennengelernt. Ja, und wir hatten einfach eine geile Zeit. Also es war richtig, richtig schön.
Cool. Ja. So ein Lebensmoment.
Ja, voll. Also das bleibt auch einfach. Das wird einfach wieder auf lange Zeit bleiben. Aber mit diesem Freundeskreis im Allgemeinen baue ich echt tolle Erinnerungen eigentlich so in den letzten Jahren.
Wie schön. Ja. Ja. Ich meine, Hochzeit kann so und so sein. Ja, ich komme witzigerweise auch gerade von einer letztes Wochenende. Die war auch sensationell, weil das Brautpaar aber auch so clever war, den Freundeskreis, der in Köln und Umgebung wohnt, schon davor 2-3 Mal zusammenzubringen, damit die sich alle kennenlernen. Stimmung war halt sensationell. Ne?
Und das macht's auch bei uns eigentlich aus. Also eigentlich kennen sich alle soweit. Aber ich finde, gerade auf so Hochzeiten, es spricht für sich, wenn irgendwie die ganze Gruppe miteinander funktioniert. Das spricht einfach auch für die Gastgeber, weil man dann einfach weiß, hey, die sind korrekt, also sind die Gäste auch korrekt. Und deswegen hat das super funktioniert.
Ja, ja. Hab die richtigen Leute um dich rum, ne? So. Den richtigen Circle. Ja.
Sowieso. Ich habe in den letzten Jahren sehr viel aufgeräumt und mir geht so viel besser damit. Und von daher, ja.
Hast du aktiv aufgeräumt oder ist das so entstanden?
Nee, ich habe über Jahre, also seitdem ich eigentlich das erste Mal auch meine mentalen Probleme bekommen habe, ab dem Zeitpunkt habe ich eine strikte Ordnung, was die Menschen in meinem Leben angeht. Und sobald jemand da aus der Reihe tanzt, der nicht ganz in das Konzept passt, wie ich es leben möchte, es klingt hart, aber dann räume ich auf und ich fahre damit sehr, sehr gut.
Mhm. Ja, es klingt hart, ist es vielleicht sogar auch, andererseits ist es sehr klar. Du weißt sehr genau, was du willst und was funktioniert. Und sind wir mal ehrlich, jetzt sind wir keine 23 mehr. Irgendwann hast du ja auch so einen festen Stamm an Freunden, auf die du zählen kannst. Du weißt, wer die sind, wofür die stehen. Du kennst die Werte. Das passt. Ne, das, ich finde immer, es bröckelt ja meistens eher weg, was später dazu kam oder noch nicht ganz so lange.
Ich habe ganz beständige Freunde. Ich habe Freunde, die kenne ich, seitdem ich denken kann. Und dann habe ich nochmal so meinen anderen Freundeskreis, der sich jetzt über die Jahre sehr gefestigt hat. Und es reicht mir auch. Und natürlich lerne ich auch neue Leute kennen und ich lasse auch neue Leute zu. Aber ich gucke da schon ganz genau hin, ob die Person mir halt dann auch gut tut, ob ich den Personen gut tue. Das ist halt auch was, ne? Also dadurch, dass ich eine ganz klare Haltung habe, auch im Umgang mit meinen Leuten, achte ich natürlich auch drauf, weil es kann natürlich auch mal harsch wirken, wenn ich einfach sehr stumpf bin in meinem Umgang mit den Menschen, was gar nicht böse gemeint ist, sondern das ist einfach meine Art und meine Leute wissen das. Und wenn ich aber auch merke, dass Leute damit nicht so klarkommen, dann weiß ich auch, dass das vielleicht nicht ganz so passt.
Was heißt das, deine Haltung und das muss passen? Nimm uns da mal ein bisschen mit rein.
Für mich ist eigentlich sehr wichtig, dass Leute akzeptieren, wenn ich auch mal spontan Nein sage. Wenn ich spontan sage, du, wir sind zwar verabredet, aber es passt mir heute nicht. Oder wenn ich merke, Leute haben eine Erwartungshaltung, dass wir uns so und so oft regelmäßig sehen. Das passt erstens nicht in mein Lebenskonzept. Dafür bin ich zu beschäftigt, dafür bin ich zu viel unterwegs. Und für mich bedeutet Freundschaft vor allem auch, dass man spontan ist, dass man aber auch, wenn man sich jetzt über Monate mal nicht gesehen hat, dass es trotzdem sich so anfühlt, als wenn wir uns gestern gesehen haben. Und mir ist auch wichtig, dass Freunde offen und ehrlich zu mir sind. Ich erwarte Kritik von meinen Freunden. Wenn ich merke, dass ich nur so Ja-Sager habe um mich rum, dann schotte ich das ab, weil das bringt mir nichts. Das bringt mich in meiner Entwicklung nicht weiter. Und ich würde so auch meine Fehler nie sehen, ne? Die ich selber natürlich, jeder hat seine Fehler. Und ich finde das ganz wichtig, dass mein Freundeskreis mir auch spiegelt, ey, Lars, entweder zum Beispiel, das ist gerade richtig uncool, was du machst. Oder dass die auch sehen, hey, ist gerade alles gut bei dir oder solltest du mal gerade wieder mehr auf dich achten? Und das schätze ich halt sehr an meinen Freunden.
Das klingt super. Das klingt halt nach sehr viel Werten. Und gerade Ja sagen, das ist ja wenig authentisch.
Ja.
Ne? Und da ist die Frage nach der Vertrauensbasis. Also wenn ich dir vertraue und die Beziehung ist belastbar, dann werde ich dir auch Nein sagen können oder negative Dinge. Ja, und vor allem sind es immer wieder die Erwartungshaltungen, ne? Zwischen, wir haben uns verabredet, ich erwarte, dass du kommst, ich erwarte, dass du dich meldest. Ich glaube auch, das funktioniert so nicht. Es muss immer irgendwie sein, genau wie du sagst, man sieht sich, es ist toll und dann sieht man sich wieder nicht und das ist okay in dem Wissen, der andere liebt mich immer noch, aber er hat ein stressiges Leben.
Genau, und das ist eben der Punkt. Ich möchte einfach, Freundschaft soll auf der einen Seite entspannt sein, es soll keinen Druck ausüben, aber Freundschaft soll einfach auch ehrlich sein und Haltung haben. Und das ist eigentlich so das, worauf ich mittlerweile sehr viel Wert lege.
Voll schön.
Ja,
und da sind wir eigentlich schon bei der tiefgründigen Seite. So, und jetzt möchte ich aber eins zurück. Du stehst ja auch, du kannst Gossip, du kannst TV, du kannst vor allem Trash-TV, du kannst dich auch in deinem aktuellen Podcast, der ja unglaublich beliebt ist, niemand muss ein Promi sein.
Ja.
Da kannst du dich ja wunderbar über oberflächliches Zeugs unterhalten. Wie passt denn das zusammen? Dieses auf der einen Seite zu wissen, ich habe Werte, ich weiß, wie das Leben ist, und dann dieser Blödsinn.
Ich finde, gerade das ist so wichtig. Also dadurch, ich habe meine Haltung, ich lebe ein sehr ernstes Leben auch. Ne? Jetzt bald kommt ein neuer Podcast raus, der heißt Zu viel, der Mental Health Podcast, der startet jetzt am 31.8. Das ist so die Seite, die ernsthafte Seite, die Seite, die auch Leute bewegen möchte, die irgendwie Leuten was geben möchte, und auch die Seite, die Haltung hat. Und dann brauche ich aber als Ausgleich natürlich auch diese Spaßseite. Und niemand muss ein Promi sein, ist so die perfekte Grundlage dafür, weil wir da einfach wirklich, ich kann da einmal die Woche einfach nur Scheiß reden, weißt du? Das ist weder gut recherchiert, noch dass wir jetzt irgendwie total ernsthafte Themen haben. Haben wir natürlich auch mal, aber für uns, wir beschreiben diesen Podcast immer so, dass wir sagen, man muss sich vorstellen, da sitzen zwei Freunde am Strand, die haben eine zerfledderte InTouch dabei, eine zerfledderte Gala, und die unterhalten sich über die Themen, und wenn da mal was nicht stimmt oder wir auch Namen nicht auf die Reihe kriegen, was sehr oft der Fall ist, dann ist das so, aber wir wollen Spaß haben, und ich glaube, das ist das, womit wir die Leute auch abholen, und das ist die Leichtigkeit, die du natürlich im Gegensatz zu diesen schweren Themen im Leben auch brauchst. Und ich finde immer dieses, das merke ich natürlich jetzt auch, wo ich so ein bisschen diesen politischen Weg einschlage, dass die Leute sagen, ja, aber bleib mal, Schuster, bleib bei deinen Leisten, kommt da ganz oft so nach dem Motto.
Wirklich?
Wo ich sage, warum muss das getrennt sein? Warum kann ich nicht trotzdem der Lustige sein? Warum kann ich nicht auch mal irgendein Format mitmachen? Und warum schließt das letztendlich aus, dass ich nicht trotzdem eine politische Haltung haben kann und mich auch für Dinge einsetzen kann und ich vielleicht ja auch einen politischen Weg bestreiten will? Und letztendlich ist das was, wo ich sage, die Challenge nehme ich an. Und das challenged mich dann, und da habe ich Bock drauf, um zu zeigen, hey Leute, ich muss nicht das eine oder das andere wählen, ich kann die beiden Wege gehen oder ich kann auch drei Wege gehen. Solange es mir dabei gut geht und ich letztendlich auf meinem Weg keine verbrannte Erde hinterlasse und irgendwem anderen schade, ist es voll in Ordnung.
Finde ich total schön. Kann ich sehr viel mit anfangen. Ist einfach spannend zu erfahren, ne? Weil wenn man das erstmal so liest, wo du herkommst,
ja,
ne, aus dem Hochglanz-TV, und aber eben auch diese starke Seite hast für wichtige Themen, dann frage ich mich erstmal, wie geht das? Ich finde es total super. Ehrlich gesagt denke ich oft, gerade in unserer queeren Bubble, die Content-CreatorInnen und aber auch Menschen, die dort als aktivistische Menschen auftreten, das ist oft so ernst. Wo ich mich dann immer frage, muss es denn so ernst sein, nur weil ich etwas, was sinnvoll ist, ein Ziel, ne, Gleichberechtigung, Co-Toleranz verfolge, muss es ja eigentlich nicht, aber es wirkt dann oft so ernst. Da bleibt wenig Platz für Spaß. Bei dir ja offensichtlich nicht, du nimmst das beides mit rein.
Ich versuche es zumindest. Und klar, ich bin auch mal der total Ernste, und wir haben gerade zum Beispiel, da kommt jetzt noch ein Thema auf. Wir haben, ich weiß nicht, ob du es damals mitbekommen hast, da gab es so einen Verein Liebe, wen du willst. Mhm. Die haben sehr viel Scheiße gebaut, und da bringen wir jetzt auch nochmal einen Investigativ-Podcast raus, der kommt nächste Woche auch raus.
Spannend.
Wo wir da auch nochmal raushauen, und natürlich bei solchen Themen bleibe ich dann komplett ernst auch, ne? Und weil da geht's um was, da geht's auch darum, den Leuten zu zeigen, hey, da passiert sehr viel Mist und dieser Mensch muss gestoppt werden. Das ist die Akte Liebe, wen du willst, heißt der Podcast dann, und da ist es halt auch einfach wichtig, die Ernsthaftigkeit zu behalten. Aber klar, ich weiß genau, was du meinst, wenn du sagst, viele sind dann zu ernst in dem. Ich zum Beispiel bin auch ganz ehrlich, unser Aktivismus von der queeren Seite her, der muss auch zwischendurch wieder ein bisschen lockerer werden, weil das ist die Seite, die ich vertrete. Wir sind manchmal zu verbissen und wir gehen auch manchmal zu hart mit den Leuten ins Gericht, weil letztendlich, es ist eine Gewöhnung und die Leute müssen sich gewöhnen. Wenn wir, ich sag mal, einen Erfolg feiern und sofort hinterher schießen und sagen, jetzt muss aber das nächste, dann geben wir den Leuten nicht genug Gewöhnungszeit. Und dann wird dieser Aktivismus zu aggressiv und dann passiert genau das, was gerade passiert. Dann bewegen wir uns zurück und die Leute wenden sich dagegen. Und das ist meine große Sorge, wenn ich das beobachte. Und deswegen denke ich, ja, Aktivismus ist wichtig und der muss wehtun, definitiv. Dafür sterben noch zu viele Menschen auf der Welt aufgrund ihrer Sexualität oder sonstigen Dingen. Dafür leiden noch zu viele Menschen. Natürlich muss es wehtun. Aber wir müssen es auch in einem Tempo machen, wo die Gesellschaft mitkommen kann. Weil sonst zerstören wir unsere eigenen Errungenschaften, die wir in den letzten Jahren geschafft haben. Und das wäre zu schade.
Definitiv, ja. Auf jeden Fall. Und da ist sie schon, die politische, aktivistische Seite. Sag mal, jetzt hast du gerade erwähnt, manche sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Nimmst du wahr, dass dir das zum Nachteil wird, dass man dich vielleicht unter so einem Bild abgespeichert hat? Das ist der gut aussehende, sexy Mann, aber eben auch so Formaten wie Prince Charming oder der redet in Schwanz und Ehrlich sehr lange, jetzt ja mittlerweile nicht mehr, ne, aber redet eben über eher oberflächliche Themen. Wird dir das zum Verhängnis und musst du dagegen jetzt anarbeiten und sagen, es gibt die andere Seite und die ganz stark in den Vordergrund stellen?
Das ist natürlich ein Gedanke und ich war ja auch so schlau oder besser gesagt nicht so schlau und habe Schwanz und Ehrlich kurzzeitig mal offline genommen.
I saw that.
Genau.
Schnell weg, das hat's nie gegeben. So. Das war super beliebt und erfolgreich. Das merkt ja jetzt keiner, wenn wir das von diesem Planeten einfach runterfliegen.
Ich wollte eigentlich, dadurch verhindern, dass im Endeffekt rechte Kräfte sich einzelne Zitate rausnehmen, was total dumm ist, weil diese Zitate werden überall irgendwo sein, ja. Und hab da einfach so einen Panikmoment gehabt und hab gedacht, okay, wenn ich jetzt wirklich politisch werden will, okay. Und dann habe ich die Leute befragt nochmal, als er offline war und habe gesagt, okay Leute, was sagt ihr denn? Kann ich trotzdem den Weg gehen oder wie wichtig ist es, dass Schwanz und Ehrlich online ist? Und dann haben mich halt LehrerInnen angeschrieben, etliche Leute mich angeschrieben und sagten irgendwie auch aus Jugendzentren, ey, das empfehlen wir den Jugendlichen, weil es ist Aufklärung, ihr habt da wirklich Arbeit geleistet. Und dann war bei mir auch echt so, ach du Trottel, ne? Also, und dann habe ich das natürlich schnell wieder online gestellt und habe auch gesagt so, nein, ich stehe dazu. Und natürlich wird mir das auf die Füße fallen. Jetzt nehmen wir mal an, ich will wirklich politisch komplett durchstarten und habe irgendwie vor, zu kandidieren oder sowas. Natürlich wird man mir dann irgendwelche Ausschnitte, wo ich sage, ja, und dann hatte ich den Schwanz im Mund oder habe mich anspritzen lassen. Natürlich wird mir das auf die Füße fallen. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich einfach es schaffen werde, das einfach offen zu behandeln. Und wenn sexuelle Themen immer noch so schlimm sind für so eine Karriere, die man dann vielleicht einschlagen will, ja, okay, dann ist es so. Aber dann habe ich es zumindest versucht und kann sagen, ey, I tried it und es hat halt nicht funktioniert. Aber ich glaube gar nicht mal so, solange man offen und ehrlich weiterhin damit umgeht, solange man dazu steht und solange ich den Leuten eigentlich zeigen kann, was eigentlich meine Message ist und was ich eigentlich vermitteln will und wofür ich einstehe, kriege ich die Leute trotzdem vielleicht überzeugt. Mhm. Und wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Aber ich bin jemand, ich probiere es. Und ich muss sagen, in der Vergangenheit hat es eigentlich immer ganz gut funktioniert, wenn ich gesagt habe, ich probiere es.
Ich könnte mir auch vorstellen, was dir gerade sehr zugutekommt, ist, dass in dieser Welt Authentizität, also echt sein, ein Mensch sein, nahbar sein, auch im Bereich Politik wirklich Pluspunkte bringt und nicht irgendwelche Floskeln, wo wir sowieso spüren, das meint der Mensch nicht so. Von dem her wahrscheinlich, wenn du das in den richtigen Kontext setzt, mit der Intention dahinter und es eben auch Aufklärungsarbeit ist, why not?
Ja, das ist der Punkt und wir sehen das ja gerade. Also letztendlich, warum sind die Rechten so stark? Die benutzen eine ganz einfache Sprache. Die nehmen eine ganz einfache Sprache, da holen die Leute ab. Und ich sag mal, das tun die anderen etablierten Parteien nicht mehr. Die sprechen eine Sprache, die verstehen die Leute nicht. Und ganz ehrlich, von der SPD zum Beispiel erwarte ich auch was ganz anderes, als was sie gerade liefert. Das ist Bullshit, was da gerade passiert auf Bundesebene. Aber auch also auf jeglicher Ebene. Und es gibt aber ganz viele in dieser Partei, die eben auch die Schnauze voll haben davon. Und man wird sehen, was daraus wachsen kann und was man daraus machen kann. Aber ich gehöre auf jeden Fall zu der Seite, die sagt, hey, wir brauchen wieder Menschen in den Parlamenten. Wir brauchen Leute, die nicht nur an ihrer Macht festhalten und die nicht nur irgendwie Scheiße erzählen oder die Lobbyarbeit leisten, sondern wir brauchen jetzt halt eben das, dass die Leute wieder gehört werden und dass wir einfach wieder Stimmen im Parlament haben, in allen Parlamenten haben. Ja.
Und du willst damit sagen, dass einfache Sprache du unter Beweis gestellt hast, weil das hier in Schwanz und Ehrlich...
Einfache Sprache kann ich super.
Sprache ist halt einfach super. Ne?
Nein, natürlich, ich kann einfache Sprache, ich kann natürlich auch, ich sag mal, ich kann mich verschiedenst ausdrücken letztendlich. Ich glaube, da habe ich auch viel meiner Erziehung zu verdanken. Ich sage mal, ich kann letztendlich am nächsten Bütchen hängen und mit allen Atzen abhängen und ich kann aber auch aufs nächste Gala-Dinner gehen, weil man mich einfach dazu, also das ist meine Grunderziehung gewesen damals und da habe ich natürlich dem auch viel zu verdanken. Also ich habe auch viele Sachen nicht zu oder bin für viele Sachen nicht dankbar, die in meiner Erziehung passiert sind oder in meiner Kindheit passiert sind. Aber gewisse Dinge, da muss ich schon sagen, bin ich ganz froh, dass man mir eine gute Vielschichtigkeit mitgegeben hat. Und ich glaube, das wird nachher irgendwo auch dann der Schlüssel sein, warum ich vielleicht weiterkomme. Und wenn nicht, wie gesagt, dann ist es halt so.
Definitiv. Und das wird sich zeigen. Ja. Das können wir jetzt nicht wissen. Du gehst diesen Weg. Ich möchte auch später noch mehr erfahren. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Du bist vielschichtig. Definitiv. Das nehme ich auch so wahr, wenn man sich ein bisschen mit dir und deiner Vita beschäftigt. Und jetzt ist es ja vielleicht so, dass nicht jeder genau weiß, was so dein Leben ausgemacht hat. Es gibt ja vielleicht diejenigen, die die Hochglanzmomente gesehen haben. Aber dein Leben ist ja alles andere als leicht. Und du hast schon gesagt, jetzt kommt ein Podcast. Da geht's um Mental Health, also mentale Gesundheit, was, glaube ich, immer noch ein Thema ist, was viel zu wenig Beachtung findet in Deutschland, was aber eine riesen Aufmerksamkeit haben sollte, weil es immer mehr Menschen gibt, die damit strugglen. Und dafür gibt's ja Gründe. Ne? Wir alle sind ja aufgewachsen und haben unsere Erlebnisse, manche mehr, manche weniger. Du bist jetzt eher einer der Sorte, der hat mehr abbekommen. Wenn ich mir das so anschaue, dann bist du sehr früh mit dem Thema Suizid konfrontiert worden. Mhm. Zum einen, das Tragischste wahrscheinlich mitunter, ist, dass deine Mutter sich für diesen Weg entschieden hat, weil sie psychisch krank war. Nichtsdestotrotz, darüber hinaus, warst du insgesamt mit 10 versuchten Suiziden konfrontiert als kleiner Junge, ich glaube im Alter von 10 Jahren. Die meisten davon sind zum Glück nicht erfolgreich gewesen, 2 aber eben doch. Und damit musstest du irgendwie umgehen. Und an der Stelle möchte ich dir erstmal meinen größten Respekt aussprechen, denn ich glaube, also das kann ich mit keiner Silbe nachfühlen, wie das wohl ist, wenn man einen A, geliebten Mensch und dann B, die Mutter, die einfach der Mensch ist, der uns auf die Welt gebracht hat, wenn der von uns geht. Das ist lange her. Heute sind wir hier. Du hast deinen Umgang damit gefunden, was großartig ist. Ich hatte mich gefragt, wie hast du das gemacht? Denn viele Menschen müssen leider sowas erleben. Wir haben viele Suizide, allein in Deutschland, auf der Welt noch viel mehr, jeden Tag. Manche würden nicht so stark wie du daraus hervorgehen, manche würden aufgeben. Die landen dann in der Alkoholsucht, in anderen Drogenabhängigkeiten. Vielleicht enden sie selbst ziemlich früh mit dem Tod oder kriegen ihr Leben nicht mehr so wirklich geregelt, was ohne Wertung auch total verständlich ist. Mhm. Ich kann mir das vorstellen, dass das passieren kann, wenn man so schlimme Dinge erlebt. Aber bei dir war es anders. Du hast dich da rausgekämpft, du warst in der Klinik, du hast gesagt, ich mache Therapie bis heute, einfach regelmäßig für die Selbstreflexion. Kompliment dafür. Ich finde, jeder Mensch sollte regelmäßig mal zum Coach oder zum Therapeuten, zur Therapeutin gehen, um sich checken zu lassen. Wie hast du das bewältigt und überwältigt?
Also ich ordne das nochmal ein. Also die Suizide, also klar, meine Mutter habe ich verloren, da war ich 12. Also mit 12 Jahren war da der Suizid. Es gab aber davor schon Suizidversuche in meinem engeren Familienumfeld. Das Ganze zog sich hin, bis ich 18 war. Über diesen Zeitraum sind diese, ich sag mal, 9 Versuche drumherum passiert oder 8 Versuche. Mamas ist ja jetzt mit eingerechnet, aber der hat traurigerweise ja auch funktioniert. Und es gab dann noch mal einen zu einem späteren Zeitpunkt, wo ich schon in Düsseldorf gelebt hat, von einem Menschen, der für mich wichtig war oder wo ich zu der Zeit stark verliebt war, möchte ich sagen. Es war halt tragisch genug auch. Aber prägend war natürlich die Zeit in der Jugend. Also wenn du als 10-Jähriger zu Hause alleine sitzt, das Telefon klingelt und dann ist da wieder irgendein Freak dran, der mit dieser Person aus deiner Familie abhängt und sagt, ja, die Person hat hier gerade so und so viel Pillen geschluckt, was sollen wir jetzt machen? Und du als 10-Jähriger schon schalten kannst und sagst, einen Krankenwagen rufen, weil das jetzt vielleicht an der Zeit wäre oder also dass diese Menschen da nicht von alleine drauf kommen und du halt immer wieder mit diesen Situationen konfrontiert bist. Ich muss sagen, in meiner Jugend oder in meiner Kindheit habe ich das alles gar nicht so geschnallt. Ich saß letztens noch bei meiner Therapeutin, sie hat versucht, mit mir so ein bisschen in die Zeit zurückzugehen. Ich so, dann musste ich sagen, Blackout. Ich sag, da ist nichts. Ich kann nicht zurückgehen in die Zeit. Ich kann definitiv, also ja, ich weiß, was passiert ist und ich weiß, das auch einzuordnen, aber es ist richtig schwierig, an diese Erinnerungen da wieder richtig ranzukommen, weil ich das natürlich als Kind auch relativ gut verpackt habe in Schubladen, die ich so schnell nicht öffnen möchte. Ne? Jetzt habe ich natürlich sehr viel Therapiearbeit geleistet über die Jahre, hatte dann selber mit 22 meinen Zusammenbruch auch, weil dann nochmal Mir wurde die Verantwortung für eine Person wirklich so über Nacht überlassen. Ich war 22, auf einmal hatte ich eine schwer depressive Person zu Hause sitzen, wo der Mann einfach in einer Nacht- und Nebelaktion mit dem Kind abgehauen ist. Ich meine Familie um Hilfe gebeten habe und die nur gesagt hat, ja, du bist vor Ort, du musst das jetzt übernehmen. Das kannst du einem 22-Jährigen nicht zumuten. Und ich sag mal, in der Jugend, wenn wir jetzt nochmal so ganz an den Anfang gehen, meine Mutter hat sich das Leben genommen, ein Jahr später ist mein Vater mit mir von Westdeutschland nach Süddeutschland gezogen. Also zusätzlich bin ich nochmal aus meiner gewohnten Umgebung gerissen worden. Das habe ich natürlich als Kind alles nicht so geschnallt, aber wenn du dann erstmal älter bist und mit 18 habe ich mal angefangen, alles runterzuschreiben, dann merkst du auf einmal, nicht du bist das Problem an der Geschichte und nicht du hast viel Kacke gebaut, weil ich war natürlich dann auch super rebellisch in dem Alter, ne? Ich war nur aufmüpfig, ich habe mich an nichts gehalten. Und dann hieß es immer, ja, der Junge spinnt oder ne, der hat das alles nicht weggesteckt. Natürlich habe ich das nicht weggesteckt. Wie kannst du einem Kind so viel Boden auf einmal unter den Füßen wegziehen? Mutter gestorben, gewohnte Umgebung nochmal weg, dann noch häusliche Gewalt zu Hause, was ich durch meinen Vater extrem erfahren habe, weil mein Vater einfach sehr oft die Hand ausgerutscht ist, so dass ich halt, ich hätte dann zerbrechen können und es gab diesen Zeitpunkt mit 16 Jahren, wo ich selber das erste Mal darüber nachgedacht habe, ich möchte gerade nicht mehr leben, weil ich es nicht mehr aushalte. Und dann stand ich auch vor einem Medikamentenschrank und habe das Ding zugepfeffert und habe nur gesagt, diesen Gefallen tue ich euch nicht. Und dann bin ich von zu Hause weggelaufen. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich habe da letztendlich entschieden habe, okay, das ist jetzt mein Weg. Ich bin dann erstmal zur Verwandtschaft geflüchtet. Aus Bayern, bin dann wieder zurück nach NRW, war dann bei Verwandten, habe dann sofort das Jugendamt eingeschaltet, habe sofort gesagt, hey, wir brauchen eine Lösung, ich kann nicht zurückgehen. Also schon sehr reflektiert und letztendlich kann ich sagen, dass ich aus all diesen Krisen, es gibt natürlich immer die zwei Beispiele und das ist halt auch gerade das Beispiel, was ich jetzt aus meinem familiären Umfeld habe. Entweder du zerbrichst an so einer Geschichte oder du kannst dran wachsen und ich habe mich fürs Wachsen entschieden. Das war keine bewusste Entscheidung, sondern das war ein natürliches Wachsen aus diesen Sachen. Ich hatte anscheinend die Stärke. Meine Mutter hat auch immer gesagt, der Junge ist stark. Aber dadurch hat sich das letztendlich bewiesen. Und ich habe wirklich gelernt über die Jahre, dass dann auch wirklich immer, wenn ein neuer Schicksalsschlag kam, immer wieder umzuwandeln und zu sagen, hey, ich möchte daran weiter wachsen. Und genau das hat mich wieder nicht kaputt gemacht. Und dann kam halt diese Zeit mit 22, wo ich diese Person hatte, unter meiner Obhut, wo ich jeden Tag in die Klinik gefahren bin, wo ich alles übernommen habe und oft nach Hilfe gerufen habe. Und da haben die Ärzte irgendwann gesagt, wenn du so weitermachst, dann sehen wir uns wieder. Und genau das ist passiert. Ich saß ein Jahr später vor demselben Arzt, mit dem ich sonst die Gespräche über die Person geführt habe. Und saß dann nur, er guckt mich an, ich sag, hier bin ich. Und er sagt, alles klar, dann wissen wir, was zu tun ist. Und da habe ich gelernt, wirklich nochmal erstens zu verarbeiten und vor allem habe ich dort gelernt, mich endlich mal um mich zu kümmern, weil ich mein Leben lang mich nur um andere gekümmert habe, weil ich mich immer nach hinten gestellt habe, weil ich immer Ja gesagt habe, anstatt Nein zu sagen und das hat ab diesem Zeitpunkt sehr gut funktioniert und seit diesem Zeitpunkt arbeite ich aktiv daran. Ich mache immer meine Therapien, immer wenn ich merke, also jetzt letztens hatte ich wieder so eine Phase, wo ich gedacht habe, oh, es geht gerade wieder richtig tief runter und dann habe ich halt mein Sicherheitsnetz und habe meine Therapeutin, wo ich dann anrufe und sage, okay, ist wieder soweit, wir müssen mal wieder einen Termin machen, wir müssen mal reden. Und dann funktioniert das auch. Aber das ist ein langer Weg gewesen. Ich bin jetzt 35 und ich würde sagen, jetzt mit 35 bin ich so weit angekommen, dass ich mich gut unter Kontrolle habe. Und auch jetzt fallen mir Sachen schwer. Aber ich habe mein Leben verstanden, so würde ich es nennen. Und ich glaube, das ist so der ganz wichtige Punkt daraus. Und ja, es hat viele Schwierigkeiten gegeben, es hat viele Verluste gegeben auf diesem Weg. Aber so pervers das dann auch klingt, ich bin trotzdem in so einem gewissen Funken dankbar für meinen Weg, weil der erst das aus mir rausgeholt hat und der mich zu dieser Person gemacht hat, die ich heute bin. Und mich im Endeffekt zu dieser Stärke gebracht hat. Vor allem, weil ich mit dieser Stärke halt jetzt auch eine Stimme haben kann und was bewegen kann und hoffentlich anderen Menschen auch helfen kann in dem Bereich. Das ist eigentlich so das, um das mal kurz zu fassen, ne?
Ja, wow.
Ja.
Danke. Das ist zum einen super inspirierend. Ich hatte ganz oft Gänsehautmomente gerade und natürlich auch viele Fragen. Es gibt auf jeden Fall ein gutes Bild, wie viel Verantwortung du viel zu früh übernommen bekommen hast.
Ja.
Also, man muss es ja irgendwie ein bisschen komisch formulieren. Das war nie freiwillig, die war einfach da. Du musstest die nehmen. Okay. Ich glaube, das ist etwas, was vielen Menschen so geht, dass sie in ihrer Kindheit zu viel Verantwortung aufgehalst bekommen. Das kannst du dann später in der Therapie wunderbar aufarbeiten.
Ja, ja.
Was ich sehr spannend finde, wenn wir mal beim Ende nochmal einhaken, du sagst, und da hatte ich schon überlegt, wie formuliere ich das sensibel, aber das hast du selbst gesagt, glücklicherweise, irgendwie lag in dem ganzen Weg auch ein Gewinn drin für dich.
Total.
Dadurch, dass es passiert ist, finden wir die Dinge gut? Nee. Aber wir können sie ja auch nicht ändern, denn sie sind, wie sie sind. Und ich glaube schon fest auch daran, rückblickend können wir dann doch oft erkennen, dass da auch nicht nur Learnings, die sowieso, aber auch irgendwie Geschenke drin waren, die dir Dinge ermöglicht haben.
Total. Also es ist halt, also erstmal, ich bin durch diesen Weg so dermaßen furchtlos, mich kann eigentlich nicht viel schocken. Ich habe Dinge gesehen, die werden andere nie in ihrem Leben sehen. Ich würde sagen, ich bin einen Lebensweg gegangen, wo ich jetzt mit 35 bin, das erleben andere bis 80 nicht. Ne? Also das und müssen hoffentlich auch andere nicht erleben. Aber der Punkt ist der, es sind halt einfach trotzdem immer wieder auch so kleine Lichtblickmomente, wo du dann einfach merkst, okay, das war jetzt zwar viel Leid, aber es hat wieder was Gutes mit sich gebracht. Und das ist eigentlich der Punkt, ja. Kann ich einfach, also ich kann einfach unterschreiben, ja, es war ein scheiß Weg, aber es hat mich auf jeden Fall ja weit nach vorne gebracht.
Auf jeden Fall. Du hast schon gesagt, du konntest dich dann erstmal gar nicht dran erinnern an deine Kindheit. Das ist ja immer ein Indikator für schwere, traumatische Erlebnisse, eine Schutzfunktion des Gehirns. Da machen wir zu. Das ist zu schmerzhaft. Fein soweit. Was war denn eigentlich damals, als du zusammengebrochen bist, die Diagnose? War das dann quasi eine Depression, eine Erschöpfung?
Also bei mir war es eine schwere, depressive Episode, die glücklicherweise so nicht wieder aufgetreten ist, aber weil ich eben eine, ich sag mal, gute Seelenhygiene betreibe und mich darauf, also da wären wir auch bei dem Thema Selbstreflexion. Ich weiß einfach, wann die Punkte kommen und ich lasse dann auch diese Punkte zu. Ich habe letztens vor ein paar Wochen habe ich 3 Tage lang im Bett gelegen, bin nicht mehr rausgekommen, aber das nehme ich dann an und sag, bitteschön, dann mal, kick mal richtig rein, dann kommen auch wieder die Tage, wo es wieder besser wird. Aber natürlich achte ich drauf, dass Leute mit auch darauf achten, dass es mir gut geht. Dass Leute mich darauf hinweisen, wenn sie merken, okay, der driftet gerade wieder ab. Ich habe halt so ein Sicherheitsnetz aus Freunden, aus zum Beispiel meiner Therapeutin, die auch auf Instagram sehr genau bei mir hinschaut. Und es gibt dann halt einfach die Punkte, wo diese Personen wissen, okay, jetzt müssen wir vielleicht mal einen Hinweis geben. Es reicht bei mir ein Hinweis. Und oftmals auch in der Therapie ist das Interessante. Oftmals sitzt sie da einfach. Sie gibt vielleicht einen Anstoß und dann rede ich und dann reflektiere ich schon und dann sagt sie so, bitteschön. Und dann ist es auch wieder da.
Ja. Ne?
Aber genau so muss es letztendlich laufen.
Das heißt aber, du hast dir Ankerpunkte im Leben gesetzt.
Ja.
Die nett sind für dich, die wichtig sind. Das ist eine wichtige Maßnahme. Das heißt aber auch, jetzt, ich bin oft auch mit dem Thema mentale Gesundheit konfrontiert, ne? Du weißt das, ich bin auch als Coach unterwegs, aber vielleicht unsere Zuhörenden nicht alle. Das bedeutet, du hast bis heute an den Konsequenzen aus der Kindheit zu arbeiten. Also die sind nicht weg. Das ist kein, ich gehe einmal zur Therapie, ich gehe einmal in die Klinik und jetzt ist wieder alles tippitoppi, sondern du kennst dich besser, du weißt, mit dir umzugehen. Das bedeutet aber, es gibt trotzdem noch Phasen, in denen du sagst, da geht's mir jetzt gerade mal nicht so gut.
Ich habe letztens noch eine Folge zu dem Thema Heilung aufgenommen. Und da stellt man sich die Frage einfach, gibt es Heilung? Gerade in diesem Bereich der seelischen Gesundheit. Und ich glaube, die gibt es am Ende nicht, weil bestimmt, klar, wenn du jetzt eine kleine Krise mal hast, dann wird man die gut verarbeiten können und dann kann man da auch gut mitarbeiten. Aber ich glaube, bei dem Umfang, der bei mir passiert ist, natürlich wird mich das immer wieder einholen und natürlich wird man sich auch immer wieder Fragen stellen, wie hätte es auch anders sein können. Ganz sicher, dass bis heute habe ich Fragen zu Mamas Tod. Bis heute denke ich mir, okay, wäre ich noch einen Tag länger krank gewesen an dem Tag, weil ich war zu der Zeit krank, bin den ersten Tag zur Schule, da ist es passiert. Nein, dann wäre es einen anderen Tag passiert. Also man darf sich sowieso, gerade auch was das Thema Suizid angeht, nicht die Fragen stellen, hätte ich oder so. Das das können wir Außenstehenden nicht. Und das ist genauso mit dem Thema Heilung, wo ich sage, wir heilen nicht zu 100%, sondern wir lernen, das in unser Leben zu integrieren und wir lernen, das anzunehmen und damit zu leben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir da haben, weil erstens ist es individuell. Du kannst psychische Erkrankungen nicht wie sagen, okay, das ist jetzt wie ein Schnupfen, du nimmst jetzt ein bisschen was und dann ist es weg, sondern das muss individuell behandelt werden und es wird dich auch individuell dein Leben lang begleiten. Die einen begleitet es stärker, die einen weniger und so ist es halt, glaube ich, auch.
Ja, das finde ich ein ganz schönes Bildnis zu sagen. Also ich weiß nicht, ob ich so drastisch formulieren würde, wir können nicht heilen, aber okay, gehen wir damit.
Nicht im Sinne, es soll nicht überspitzt klingen, aber sondern ich finde einfach das Wort Heilung an sich, finde ich nicht das passende Wort in dem Zusammenhang.
Ja, voll. Ja. Voll. Und ich finde es ein ganz schönes Bild zu sagen, und das ist ja Selbstreflexion, wisse, wer du bist, wisse, wo deine Schmerzpunkte sind und lerne damit umzugehen, damit dein Leben bestmöglich wird. Genau. Irgendwie. So, damit du das Beste draus machst. Und das glaube ich auch. Und ich wünschte mir, noch mehr Menschen würden sich auf den Weg machen, herauszufinden, wer bin ich. Weil am Ende, sind wir ehrlich, haben wir doch alle Verletzungen erlitten, größere oder kleinere. Ne?
Ja, ja.
Und müssen eigentlich lernen, damit umzugehen. Ich glaube manchmal auch, das ist ein Teil der Aufgabe des Menschseins. Wenn du dem Leben so ein bisschen Sinn geben möchtest, ist es irgendwie auch, finde raus, wer du bist und entwickle dich. Eigentlich ist es Entwicklung, ne?
Genau, im Endeffekt kann man davon sprechen, dass man sich einfach immer weiterentwickelt. Wir entwickeln uns und wir sprechen jetzt. Weiß ich denn, ob ich mit 45 wieder eine ganz andere, also wenn du jetzt 10 Jahre voraus, dann kann es auch schon wieder ein ganz anderes Bild geben, wie ich meine Einstellung habe, wie ich über Dinge denke. Ne? Also klar, aber das ist eben die Entwicklung unseres Lebens und hoffentlich entwickeln wir uns unser Leben lang und bleiben nicht stehen, weil das ist das, was uns ja antreiben sollte. Wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen was dazu lernen. Wenn ich überlege, wie ich mit Schwanz und Ehrlich angefangen habe und wie ich da zum schwulen Leben und zur Community stand und wie ich heute da stehe und wie ich mich heute einsetze, dann sind das zwei völlig verschiedene Menschen.
Ja, interessant. Ne? Ja. So ein bisschen wie Lagerfeld. Ne? Der hat ja auch gesagt, total. Alles, was ich sage, gilt nur in dem Moment, in dem ich sage, morgen bin ich schon ein ganz anderer Mensch.
So, und es kann schon so, ne? Also klar, jetzt muss man, das war natürlich eine sehr polarisierende Person, aber ich denke halt so.
Lass kaum!
Kaum! Aber das Ding ist halt, ich denke halt einfach, solange man eine gesunde Haltung hat und mit dieser Haltung nicht, ich sag mal, vorsätzlich andere verletzt, weil es kann immer passieren, dass man jemanden verletzt auf seinem Weg, aber nicht vorsätzlich, dann ist es völlig in Ordnung.
Mm, total. Einmal zurück. Es gibt Phasen, auch jetzt noch in deinem Leben, dann kommst du 3 Tage nicht aus dem Bett.
Ja, absolut. Also ich kann, es wäre ja auch.
Und das liegt nicht am Feiern.
Auch mit. Ne? Also das kommt natürlich mit dazu. Aber nein, das Ding ist, wir haben da letztes Mal auch drüber gesprochen. Meine Therapeutin meinte auch, naja, sie sind halt, also ich bin ein Typ, ich bin viel unterwegs. Ich bin viel unter Menschen. Ich habe auch nur eine gewisse Batterie,
was mein Social. Energy.
So, und manchmal kalkuliere ich mich da auch. Und dann sagt sie auch, naja, ihm muss klar sein, wenn sie jetzt heute wieder richtig steil gehen, dann können sie halt eine Woche das quitten. Und dann ist es halt so, dann wird es bei ihnen wieder reinkicken. Und genau so ist es auch. Ich war jetzt auf dem Festival, auf der Hochzeit, alles hintereinander. Was meinst du, wie ich jetzt übers Wochenende, die letzten Tage, ich lag 4 Tage einfach zu Hause, ich war einfach gar nicht mehr ansprechbar. Aber das ist dann in Ordnung, das nehme ich auch an, ne? Man wird aber vernünftiger.
Klug war es nicht, aber geil, ne?
So, aber man wird vernünftiger. Und da, wo ich früher exzessiv Party gemacht habe, nicht, dass ich das nicht heute immer noch könnte, also wir haben uns erst vor kurzem gesehen wieder auf dem CSD, aber das ist auch in Ordnung und das nehme ich auch an. Aber ich werde natürlich vernünftiger und werde mit der Zeit sagen, okay, die Party lassen wir jetzt mal aus oder da muss ich nicht auch noch mittanzen oder ich muss nicht auf die Veranstaltung. Ich muss nicht auf jede scheiß Premiere, wo ich eingeladen werde oder sowas. Auf gar keinen Fall.
Die FOMO sagt ja.
Die FOMO sagt oftmals ja, aber mittlerweile sagt selbst die FOMO, ey, ganz ehrlich, spar dir das und gönn dir lieber einen geilen Tag zu Hause. Und das mache ich mittlerweile, weil da möchte ich einfach meine Energie sparen, weil ich habe wirklich viele Sachen. Ich habe meine Firma, ich habe 2 Podcasts jetzt aktuell und ich habe halt einfach jetzt auch gerade diesen Willen auf dieser politischen Ebene und da kommt einiges zusammen und da muss ich halt gucken und ich bin gerade auch dabei, mich einfach mal ein bisschen neu aufzustellen und da wird, glaube ich, das kommende Jahr bei mir auch nochmal ganz viel Veränderung bringen.
Spannend. Sag doch nochmal bitte ganz konkret, was tust du? Also mentale Gesundheit ist ein großer Begriff. Den kann jetzt jeder googeln, was ist die Definition. Am Ende, machen wir es simpel, geht's drum, dass du deinen Alltag bewältigt bekommst und das irgendwie mit halbwegs guter Laune. Das heißt nicht immer happy clappy, aber dass du dein Leben beschreiten kannst.
Absolut.
So, ne? Aber was tust du denn, um deine mentale Gesundheit aufrechtzuerhalten, zurückzubekommen, wie auch immer?
Genau, also zum einen ist es auf jeden Fall Zeit für mich zu finden. Und das fällt mir momentan, weil einfach, man muss sagen, dieses Jahr war wild. Es ist sehr viel passiert. Und das fällt mir momentan sehr schwer.
Wir sind gerade erst durch die Halbzeit durch.
Eben. Aber ich kann zum Beispiel aktuell sehr schwer mit mir alleine sein. Also Ruhe finden. Ich kann mich sehr schwer einfach nur mal auf eine Serie konzentrieren oder sowas, weil so viel im Kopf los ist. Das wird gerade wieder besser, aber das ist Arbeit. Das muss mir nur bewusst sein, dass es so ist. So, dann habe ich meine Therapeutin, die ich jederzeit, das ist natürlich jetzt auch ein Privileg, ne? Therapieplätze, wissen wir alle, sind nicht einfach zu bekommen, Wartezeiten sind lang. Ich zahle es privat, weil ich einfach sage, okay, das ist der Luxus, den ich mir gönne, den ich mir auch hart erarbeitet habe, dass ich es mir leisten kann, aber das möchte ich mir auch dann leisten, weil das ist mein Invest in mich selber.
Aber hey, lass mich ganz kurz mal, wie vernünftig. Wie viel gibst du an einem Abend fürs Saufen
so
aus? Inklusive Döner, Taxi, Freunde eingeladen, hier noch eine Runde.
Ich nenne keine Zahlen.
Und jetzt
ich nenne
setz keine das ins Verhältnis, eine Stunde Therapie liegt so bei 100, 120 Euro oder was.
Ja.
Ne? Jetzt setz das ins Verhältnis, einmal im Monat, zweimal im Monat Therapie versus ich gehe viermal im Monat feiern.
Ich gehe einmal weniger
das
feiern.
Ist, wofür gibt man sein
so
Geld aus?
Ne? Und das ist der Punkt.
Ja.
Und ansonsten ist es vor allem Nein sagen können. Du musst lernen, Nein zu sagen und es muss akzeptiert sein. Du musst dir, ich sag mal, so kleine Energieinseln bauen. Also wo kriegst du Energie? Was lädt dich wieder aus? Bei mir zum Beispiel ist es wirklich extrem. Ich mache sehr viel Sport und ich merke einfach, wie gut mir der Sport tut. Ich war jetzt 2 Wochen nicht beim Sport. Ich merke, wie das meinen Kopf wieder zusetzt. Und ich brauche das einfach. Ob das am Ende für andere Sport ist, ist eine andere Sache. Es kann auch der einfache Spaziergang sein. Es kann zum Beispiel, bei mir ist es auch täglich mein Spaziergang mit meinem Hund. Ich gehe an den Rhein, ich gehe in den Wald. Gestern bin ich wieder durch den Wald gelaufen und habe gedacht, boah, das ist eigentlich das, was Energie gibt. Du kriegst eine saubere Luft, du bist einfach mal raus. Ich lasse das Handy dann auch mal weg, außer ich filme mal vielleicht kurz den Hund für die Story, ja. Aber ansonsten Handy weg, auf den Hund konzentrieren. Das sind alles so Sachen, die mir helfen und natürlich meine Freunde. Und ich weiß halt auch, bei wem ich dann mich melden kann, wenn es mal nicht so gut ist und sagen kann, hey, jetzt reden wir mal eben, oder? Also jetzt brauche ich mal kurz eben einen Anstoß oder meine Freunde kommen auf mich zu und sagen eben, ey, fahr mal 30 und dann ist auch gut. Und genau das ist der Punkt. Das sind meine Möglichkeiten, mich zu finden. Und jeder muss seinen Weg finden, okay, wie halte ich meine Seele sauber letztendlich. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Und haltet euch fern von toxischen Menschen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn ihr merkt, dass Leute euch nicht gut tun, dann weg damit. Es bringt nichts.
Natürlich sind es deine Wege. Ich glaube aber, manche Dinge sind einfach allgemeingültig und tun Menschen gut. Also ja. Naturfrische Luft, egal ob jetzt joggend oder laufend, immer super. Ne? Schlaf.
Das Schlafmangel. Das Schlimmste, ich habe enormen Schlafmangel in den letzten Wochen und Monaten. Das ist die schlimmste Folter. Es ist nicht umsonst eine Foltermethode in manchen Ländern auch, ja. Also das muss man bedenken. Es macht so viel gesunder Schlaf und dieses Nein sagen, das kann auch jeder. Jeder kann Nein sagen. Also es ist schwierig, man muss es lernen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer, guter Punkt.
Kannst du das schon komplett?
Komplett. Also für mich Nein sagen, das Schönste, was es gibt. Ich liebe es, Nein zu sagen.
Wirklich?
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, kommt aus deiner Prägung in der Kindheit, viel Verantwortung zu übernehmen, bist du ja eher genau im Gegenteil, im Ja sagen. Ja,
Ich habe nur Ja gesagt.
So, und wie hast du das geschafft?
Damals die Klinik. Also ich war fünf Wochen ja in der Klinik dann, als mein Zusammenbruch war. Das war die beste Entscheidung überhaupt. Also bloß, wenn es euch wirklich mal richtig schlecht geht, keine Angst haben. So eine Klinik kann super viel bewirken. Was ich auch wieder gelernt habe, Gruppentherapie, habe ich immer gedacht, um Gottes Willen, ich setze mich in eine Gruppe und erzähle ein, auf gar keinen Fall. Beste. Also es sind Sachen, weil da wird man gesehen, da sind Menschen, die genau dasselbe haben. Deswegen, vor sowas sollte man nie Angst haben. Und das sind eigentlich so die Sachen. Und da habe ich gelernt, wirklich Nein zu sagen. Und das war natürlich dann ein langer Weg, weil ich habe mich immer wieder geziert und gedacht, ach, jetzt muss ich ja, nee, also jetzt, wenn ich wirklich war, wo ich merke, oh, es klappt gerade nicht, dann sage ich Nein. Und auch wenn das mal wehtut und auch wenn ich damit Leute verärgere, das muss mir in dem Moment egal sein, weil es geht hier um meine seelische Gesundheit. Und die schenkt mir keiner, weil ich mich jetzt auf irgendwas zwinge oder auf irgendein Event noch wieder gehe, wo ich dafür keine Kapazitäten mehr habe oder wo ich mich zu einem Job zwinge, der in mir einen reinsten Kotzreiz hochholt. Mache ich nicht mehr. Auf gar keinen Fall. Dafür habe ich mir im Endeffekt genau das erarbeitet. Für mich selber, für meine Einstellung. Also werde ich mich da auch von niemandem mehr reinzwingen lassen. Und ich habe, mir macht halt auch nichts Angst, ne? Also das ist eben der Punkt. Das ist das, also ja, manchmal sollte ich vielleicht auch mal ein bisschen Angstgefühl haben oder ein bisschen Respekt im Sinne von, das könnte eine gefährliche Situation sein. Das habe ich auch nicht. Das ist auch ein Ding aus meiner Vergangenheit, glaube ich. Aber grundsätzlich ist es so wichtig, einfach mal Nein zu sagen.
Ja. Auf jeden Fall. Also viel Selbstschutz, Selbstfürsorge hast du es genannt.
Ja.
Warst du schon als kleiner Junge so, dass du risikoaffin warst? Oder würdest du sagen, das hängt wirklich damit zusammen, wer am Abgrund stand, den schockt so schnell nichts mehr?
Als Kind war ich die größte Schissbuchse.
Ja?
Ja, ich hatte vor allem Schiss. Ich hatte ja alleine Schiss, auf unsere Heuballen zu klettern und sowas. Also, oder ich konnte nicht mal gestanden durch ein Restaurant gehen, weil ich Angst hatte. Ne, wenn ich zur Toilette musste, war das Horror für mich, weil ich gedacht habe, jeder Mensch guckt. Also ich hatte auch gar keinen Selbstbewusstsein. Und ganz ehrlich, du natürlich durch so eine Geschichte, das prägt dich, das macht dich natürlich stärker, dadurch kommt auch ein Selbstbewusstsein. Ich muss aber auch sagen, der Podcast Schwanz und Ehrlich hat ganz viel Selbstbewusstsein in mich reingebracht. Meine Freunde haben viel Selbstbewusstsein in mich reingebracht, weil ich natürlich, ganz lange Zeit habe ich mich weggeduckt, weil das meine natürliche Haltung war. Bloß nicht auffallen, immer weggeduckt, keinen Stress verursachen und sowas. Ne?
Na klar.
Das hat natürlich viel gemacht, aber mittlerweile auf gar keinen Fall. Da ist einfach Stärke da und dann ist da auch keine Angst mehr. Und wie ich schon gesagt habe, manchmal würde ich mir das ein bisschen mehr wünschen, dann wäre ich gerne vorsichtiger. Aber es lebt sich schon auch sehr entspannt, ohne Ängste. Ne?
Also auf jeden Fall.
Und ich habe in viele Abgründe geguckt und deswegen schocken. Also das ist genauso, wie viele sagen, ja, aber du bist jetzt selbstständig, das ist ja auch wackelig. Was machst du denn, wenn alles mal wegbricht? Leute, ich habe von 20 Euro die Woche gelebt. Dann lebe ich wieder von 20 Euro die Woche. Das ist, ne, also davor habe ich einfach keine Angst. Das ist nichts, wo jetzt mir sowas Angst macht. Ich habe aber auch leider manchmal keine Angst, wenn mir komische Menschen auf der Straße entgegenkommen. Ne, also das ist vielleicht was, wo ich mir sagen würde, ja, Lars, vielleicht solltest du da einfach mal ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen. Aber nee. Also wenn du in den Abgrund reingeguckt hast, dann hat es schon viel gemacht. Also, aber im Großen und Ganzen kann ich einfach nur sagen, ja, es hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Und ich glaube, das ist auch für den Weg, den ich noch gehen will, eine ganz gute Einstellung.
Das ist auf jeden Fall unglaublich stark, was ich hier erlebe, und inspirierend. Das bedeutet aber eben auch, du bist unglaublich anpassungsfähig, nach oben und unten. Also von Penthouse zurück in die WG, das würde auch wieder gehen. Also ich höre so ein bisschen raus, eins habe ich immer, und zwar mein Leben. Und das ist egal, wie die äußeren Umstände
sind. Das kann mir keiner nehmen. Und natürlich ist es jetzt entspannter, das Leben, wo es mir besser geht, wo ich mir was aufgebaut habe. Aber bin ich dadurch glücklicher? Ich war vorher auch glücklich. Also weil für mich ist ja nicht das Materielle das, was mich glücklich macht, sondern für mich, mein Glück bedeutet meine Gesundheit. Mein Glück bedeutet, dass ich echte Freunde um mich rum habe. Und ich wüsste auch, selbst wenn ich jetzt, natürlich hat sich durch meinen Lebenswandel der Freundeskreis auch ein bisschen angepasst, und du machst was mit Freunden, was vielleicht dann auch mal ein bisschen mehr benötigt, im Endeffekt Reisen oder Sonstiges, wüsste ich aber trotzdem, dass diese Freunde trotzdem auch zu jeder Zeit weiterhin an meiner Seite wären. Und ganz ehrlich, da kann mich dann auch nichts schocken. Also das ist eben der Punkt. Also Angst vor materiellen Dingen, null. Und ich muss auch sagen, solange Gesundheit passt, solange ich meine Haltung habe, und für mich ist eigentlich immer, ich frage mich immer eins, kann ich am Ende in den Spiegel gucken und sagen, ich bin ich geblieben? Und das ist eigentlich der Leitsatz, den ich mir für mein Leben die ganze Zeit vorhalte. Und solange ich das kann und in den Spiegel gucken kann und sagen kann, ich bin nicht über Leichen gegangen, wie ich es vielleicht bei Prinz Charming mal gesagt habe, aber damit bin ich fein. Und natürlich werde ich auch mal Entscheidungen treffen, auch auf dem Weg, den ich vorhabe, die mit Sicherheit nicht jedem gefallen und die nicht für jeden an Zuspruch oder nicht für von jedem Zuspruch bringen werden. Aber letztendlich, mir ist einfach wichtig, wie gesagt, dass ich eben nicht über Leichen gehe, aber trotzdem auch meinen Fokus behalte.
Das ist richtig schön.
Ja.
Ja, das sind so die wahren Dinge, die zählen, ne?
Absolut.
Der Rest ist Deko.
Ja, genau. Das ist Beiwerk.
So außenrum. Ja. Lass uns in die Zukunft schauen. Ich bin total überrascht, du bist jetzt SPD-Mitglied seit diesem Jahr.
Ja.
Wenn wir in Schubladen denken würden und du Unternehmer bist, dann müsstest du eigentlich die FDP wählen.
Das haben so viele gesagt, jetzt CDU, FDP.
Jetzt bist du, ja, CDU ist vielleicht gerade ein schlechtes Thema, ja, so ja, mit Queer und Co. und was da so passiert, aber FDP wäre prädestiniert, das ist nun mal eben die Partei, die sehr stark für Unternehmer, ohne da Werbung machen zu wollen. Jetzt hast du dich aber für SPD entschieden, da schwingt ja offensichtlich was sehr Soziales mit. Worum geht's dir? Was willst du?
Soziale Gerechtigkeit. Und das ist das, wofür ich auch stehen will. Ne? Also ich zum Beispiel bin ja jetzt jemand, ich habe über die letzten Jahre durch mein Unternehmen, durch Podcasts, durch den allgemeinen Weg, den ich gegangen bin, habe ich einen Erfolg. Und dazu gehört halt auch, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr verdient hat. Aber trotzdem kann ich dann teilhaben lassen. Also mich stört zum Beispiel das nicht, dass man sagt, okay, es gibt einen Spitzensteuersatz oder ne, ich zahle mehr Steuern als andere, weil letztendlich, ich habe ja was abzugeben oder ich kann zumindest was abgeben und das ist mir auch wichtig, das möchte ich auch, weil dieser Staat kann sich nur tragen durch soziale Gerechtigkeit. Wir haben einen Sozialstaat und der wird nicht dadurch funktionieren, den jetzt zum Beispiel, wenn wir uns angucken, wie gerade der Weg ist, den die CDU geht, den die SPD leider auch mitgeht, was ich mit Sicherheit nicht befürworte, so wie der Politikstil gerade läuft, das ist gerade Politik für die da oben und nicht für die, die es brauchen auch. Und das ist mir halt relativ wichtig oder sehr, sehr wichtig, dass ich mich sozial engagiere. Und ich habe mich hingesetzt, ich war früher schon mal SPD-Mitglied, ich bin ausgetreten vor einigen Jahren, aber das hatte andere Gründe. Und habe mich hingesetzt und habe gesagt, okay, welche Partei ist es, die am besten zu mir passt? Und ich bin von den Werten ausgegangen. Jetzt kann man sagen, okay, die SPD ist bei ihren Werten nicht mehr da, wo sie hingehört. Ja, ist mir bewusst, aber wenn man irgendwo reingeht, um Dinge wieder zu verändern, dann wird sich auch nichts verändern. Und deswegen ist mein Ziel eher dafür zu sorgen, dass die SPD natürlich auch wieder zu diesen Werten findet. Oder ich möchte Teil davon sein mit anderen Menschen, die eben genau dieselbe Denke haben. Und das ist halt super wichtig. Und ich sag mal, für die Linke bin ich nicht links genug. Ich bin immer noch irgendwo auch ein bisschen konservativer. Ich bin immer noch Unternehmer. Ne? Also da sehe ich mich jetzt zum Beispiel auch nicht komplett. Auch wenn ich es zum Beispiel super wichtig finde, dass wir eine starke Linke haben in unserem Parlament. FDP, nee, echt nicht. Sehe ich mich nicht. Ne? Also dafür reicht auch, glaube ich, am Ende mein Kontoauszug wirklich nicht aus. Und CDU, wie du schon sagst, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Also das ist definitiv nicht mehr tragbar, was da läuft. Da kann ich mich auch nicht mit identifizieren. Und ja, für die Grünen, das wäre, also die Grünen wären die einzige Alternative für mich gewesen. Und dadurch, dass ich aber dann gesagt habe, okay, ich war schon mal SPD-Mitglied oder eigentlich sehe ich mich da, habe ich mich dafür entschieden und bin ja dann auch relativ gut aufgenommen worden in die Partei und bin halt gerade einfach dabei, meinen Weg dort zu finden.
Das ist total interessant. Du bist irgendwie so Unternehmer mit Charakter. Alle Unternehmer würden wahrscheinlich sagen, ich trage Verantwortung, tun sie ja auch für Mitarbeitende und Co. Aber dir ist es wichtig, es geht nicht nur um den Kapitalismus pur, Gewinnmaximierung und Hauptsache Lars und der Königspalast.
Genau.
Sondern irgendwie ist dir schon auch wichtig, den Blick fürs Umfeld zu behalten.
Naja, für mich ist es, ich bin halt so selbstverständlich, ich glaube, das ist natürlich auch aufgrund meiner Vergangenheit, möchte ich halt auch immer gerne was mitgeben oder ich bin halt jemand, der dann auch mal sagt, hier, da gebe ich mal was raus oder, ne, also das, ich mag das gar nicht, wenn man jetzt öffentlich sagt, okay, und dann spende ich was oder sonstiges, aber trotzdem, ich möchte einfach was teilen. Wenn es mir gut geht und ich das weitergebe, dann ist für mich ganz klar, und jetzt kommt so ein bisschen der esoterische Lars, aber es ist ein energetischer Ausgleich. Solange es mir gut geht und ich damit anderen auch was teilhaben lassen kann, dann wird es auf irgendeine Art zurückkommen. Und das ist, glaube ich, eben der Punkt, warum ich genau die Einstellung habe. Und bisher bestätigt sich das für mich. Solange ich habe und geben kann, werde ich das tun. Und ich weiß, wenn es mir vielleicht dann mal nicht so gut geht, dann habe ich die Hoffnung, okay, vielleicht kommt dann auch was zurück. Und ich glaube, das ist so die Einstellung, die ich da eigentlich fahre.
Hast du denn nach all den Jahren und Schicksalsschlägen schon was zurückbekommen?
Ja, guck, wo ich gerade bin. Ich habe sau viel zurückbekommen. Also wenn ich überlege, bis 2019 mussten meine Freunde mich zum Feiern gehen aushalten, mussten gucken, dass ich irgendwie trotzdem mit kann. Ich habe in einer Wohnung von 24 Quadratmeter inklusive Küche und Bad gelebt. Ja, also Das sind alles so Sachen, ich hatte Schulden ohne Ende, weil ich einfach auch in viele Schuldenfallen gelaufen bin, weil wie das so ist, ich bin mit 18 damals, also mit 16 von zu Hause weg, bin mit 18 aus dem Internat rausgekommen. Mir hat keiner gesagt, wie das Leben funktioniert. Wo ich auch sage, das braucht auch in unserem System viel mehr Relevanz, dass man den Jugendlichen oder den jungen Leuten viel mehr das Leben beibringt, als nur theoretischen Scheiß in der Schule. Und das hat mich natürlich dann halt viel fressen lassen müssen, aber da, wo ich heute bin und diese Privilegien, die ich jetzt habe und die Möglichkeiten, die ich jetzt habe, die verdanke ich dessen, dass ich halt einfach was vom Leben zurückbekommen habe und dass ich trotz all der Scheiße, die ich damals schon gefressen habe, trotzdem eigentlich immer schon super sozial eingestellt war und versucht habe, selbst von dem bisschen, was ich habe, immer auch was mitzugeben und zu teilen. Ich habe so Leute im Bekanntenkreis gehabt, die waren dann, wenn du so einen Partyabend hattest, die haben dich nächsten Tag noch angerufen wegen einem Euro. Oh, du, da wäre noch ein Euro offen. Ey.
Das ist ganz witzig. Während du sprichst und ich dir zuhöre, habe ich genau dieses Bild gerade schon im Kopf gehabt, dass du sagst, ich gebe immer gerne, solange ich was habe. Und dann kam mir sofort dieses mit Freunden essen gehen, mit Freunden was trinken gehen, Party machen. Und dann gibt's ja immer so den Typ, der holt einfach eine Runde und sagt, ich vertraue darauf, der Nächste holt die Nächste oder die Nächste.
Das bin ich.
Und dann gibt's die, die immer versuchen, dass sie die letzte Runde machen, weil dann sind eh alle betrunken und kriegen es nicht mehr mit, dass sie es nämlich nicht tun.
Das oder wirklich dieses, ne, ach ja, wir haben ja gestern das und das gemacht, jetzt würde ich nochmal so 5,50 Euro bekommen, damit wir das, ey, da bin ich, also selbst wo ich noch gar nichts, also wo
da
ich nichts
dann,
hatte.
Da kommt dann deine Klarheit, da wird dann aussortiert, ne?
Ja, und heutzutage. Da sage ich einfach so, nee, also sorry, aber das brauche ich nicht. Ich werde doch hier nicht rumfurzen. Das ist auch, ne, wenn wir jetzt auch letztens, jetzt wo ich auf der Hochzeit war, ich habe mir mit einem Kumpel viele Kosten geteilt und alles, dann haben wir nachher Kassensturz gemacht. Ja, mein Gott, dann habe ich vielleicht 50 Euro mehr bezahlt, aber dann muss ich jetzt nicht noch sagen, ach komm, da klamüseln wir jetzt nochmal auseinander. Also wir hatten das auch letztens, da saß ich mit einer Freundin, wir waren auf einem Geburtstag. Da war aber erst die Vorveranstaltung den Abend vorher, wir essen gegangen und dann wurde auseinandergeklammert am Tisch im Restaurant, was für mich dann auch so ein Ding ist, wo ich denke, komm, einer kann zahlen, wir können danach immer noch sagen, hey, dann schicken wir was rüber. Nee, dann wurde halt dem Kellner 50 Euro pro Karte jedes Mal. Und ich denke mir so, wie unangenehm ist das hier alles? Dieses Rumklamüsern, dieses Auseinanderziehen, weil einer sich da so querstellt und bloß auf den letzten Cent gucken muss, dass es passt. Ja. Das gibt's für mich nicht. Und das ist halt auch so, weißt du, für mich zum Beispiel, was ganz wichtig, worauf ich am meisten achte bei Leuten auch so im gesellschaftlichen Umgang, ob die Trinkgeld geben.
Ja.
Trinkgeld ist für mich ein ganz großer, ausschlaggebender Punkt zu sagen, okay, ist jemand korrekt oder nicht? Ich habe an meiner Haustür für jeden Lieferfahrer habe ich ein Glas stehen mit, da sind immer 1-2 Euro Stücke drin. Es bekommt immer in der Regel, und ich habe ein sauschlechtes Gewissen, wenn das Glas mal leer ist und ich gerade nichts geben kann. Aber genauso wie für mich im Restaurant, 10%-Regelung gilt für mich, egal wie hoch der Betrag ist. Es sind 10%.
Ja.
Und da finde ich, das ist eine Wertschätzung der Person gegenüber und daran erkenne ich auch den Charakter von Personen, wie die halt im Umgang sind, auch in meiner Branche, also in der Branche, die wir ja beide kennen, in der Öffentlichkeit, wie Leute auch mit Personen am Set umgehen und sowas.
Ja.
Das größte Kompliment, was ich mal bekommen habe, war, dass ein Fahrer, mit dem ich so gut wie gar nichts zu tun hatte an diesem Set, als ich bei dem drin saß, er sagte, darf ich mal sagen, ich find's gut, dass sie jeden sehen an diesem Set. Und das ist sowas, das habe ich aber nicht bewusst gemacht, sondern das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Und das war das schönste Kompliment, was ich bekommen habe in dieser ganzen Zeit, seitdem ich das mache. Bis heute würde ich sagen, das ist eines der schönsten Komplimente, die man mir geben konnte. Und genau das ist es eigentlich. Und ich finde einfach, und das ist halt so mein Leitspruch, mehr miteinander statt gegeneinander. Und das ist eigentlich so das, was unsere Gesellschaft endlich wieder braucht.
Total. Und damit landest du doch bei der SPD.
So.
Jetzt verrat mir noch abschließend, was ist denn der Plan? Ich meine, ich könnte auch in der Partei eintreten. Was willst du denn da jetzt machen?
Ich will noch gar nicht so viel verraten, weil man tut sich auch, oder man verbaut sich in der Politik, glaube ich, sehr viel, wenn man seine Absichten so freilegt.
Wir bleiben hier diplomatisch.
Wir bleiben diplomatisch. Ein bisschen muss ich diesen diplomatischen Weg mit Sicherheit gehen. Aber ich kann mal so, also für mich ist ganz klar, ich möchte was bewegen, ich möchte aktiv da rein und das ist mit Sicherheit nicht mit der Parteizugehörigkeit getan, sondern ich habe schon Bock, diesen Weg einzuschlagen, aber ob das nachher auf Kommunal-, Landes- oder Bundesebene sein kann, das kann ich eben gerade noch nicht sagen, weil jetzt gerade bin ich in meiner Phase, ich beobachte, ich schaue mir alles ganz genau an, ich lerne Leute kennen und schaue in ein Netzwerk, sage ich mal. Und dann werde ich entscheiden, wohin dieser Weg gehen soll. Aber ich glaube, ich werde mir nicht zu viel Zeit dafür lassen, weil wir sind gerade in einer Phase, es zählt eigentlich jede Minute, Stunde, jeder Tag für unsere Demokratie. Und das merken wir einfach, was gerade draußen los ist. Und genau jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir eben für diese Demokratie einstehen müssen. Und genau das will ich jetzt tun.
War das ausschlaggebend, zu sagen, guck dir bitte die Lage da draußen an, jetzt muss ich handeln. Wäre es politisch entspannter, wäre die Gesellschaft und die Krisen weniger, hättest du vielleicht mehr gezögert? Und das war jetzt für dich ausschlaggebend, zu sagen, nee, ich muss etwas tun, hier ist die letzte Stunde angebrochen.
Mein Punkt war der, also ich habe immer gesagt, irgendwann kommt die Politik, das ist auf meinem, also es war immer auf dem Plan, ich war auch immer politisch natürlich, aber die Entscheidung, die Abstimmung im Bundestag mit AfD und CDU, die wir Anfang des Jahres hatten, das war der ausschlaggebende Punkt. Ich war zu der Zeit schon mit Leuten von der SPD in Gesprächen, schon seit September letzten Jahres, habe aber immer gesagt, ach, ich guck mal, alles entspannt. Und als der Punkt kam, habe ich gesagt, so, ja, das ist der Paukenschlag und wenn wir es jetzt nicht checken, und das ist ja das Schlimme, gerade checkt ja keiner, dass wir letztendlich schon auf Schwarz-Blau in der Regierung hinsteuern, ja? Also es nimmt keiner so richtig wahr gefühlt, dass im Endeffekt die CDU sich schon gut aufbaut für eine mögliche Koalition mit den Blauen. Und klar, man kann jetzt sagen, okay, dachte es doch Schwachsinn und so weit wird's nicht kommen. Ich halte aktuell nichts mehr für unmöglich und ich finde halt eben genau deswegen ist es so wichtig, dass man mit anpackt, dass man sich vor allen Dingen auch politisch interessiert und engagiert, weil, wie man das jetzt ganz oft liest, unsere Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Die Freiheit, die wir haben, ist keine Selbstverständlichkeit und die kann durch einen Streich wie 1933 schon weg sein. Und das ist das, was den Leuten nicht bewusst ist. Und da muss man halt sagen, machen halt die Rechten einfach eine gute Arbeit gegen die Demokratie, weil sie haben einfach verstanden, wie sie ihr Geschäft führen müssen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass die demokratischen Parteien lernen, wieder dahin zu kommen, dass sie auch das Geschäft richtig führen und den richtigen Umgang mit den Leuten lernen.
Großartig. Ich finde es fantastisch, dass du das machst. Du könntest als Unternehmer eine ganz andere Haltung haben und sagen, so, schnell Gas geben, schnell Umsatz und dann setze ich mich ab ins Ausland und chill in meiner Villa und gucke mir das von außen an. Aber du bist eben jemand, und das finde ich ganz toll, der zu seinen Werten steht, der sie lebt und jetzt sagt hier auch fürs Gemeinwohl, wir müssen was tun. Das geht nicht anders. Das ist richtig cool.
Und das ist natürlich, und das muss ich aber auch nochmal sagen, auch ich als Unternehmer, ich mache meine Fehler und das habe ich vor allen Dingen, du machst ja alles zum ersten Mal, auch der Umgang mit Personal. Glaub mal nicht, dass mir alles leicht gefallen ist. Und ich habe mit Sicherheit nicht nur glückliche ehemalige Mitarbeitende. Ne? Das bringt halt dieses Leben mit sich. Das Einzige, was ich machen kann, ist aus jeder Situation nur rauslernen und gucken, okay, wie kann ich es dann wieder besser machen? Und das ist halt das, wo ich dann sage, okay, ich habe meinen Kompass richtig gestellt. Und man muss einfach immer wieder aus den Situationen mitnehmen, lernen. Und vor allen Dingen auch, und das ist auch ein wichtiger Punkt, man muss selbstkritisch sein, man muss sich selber Fehler eingestehen können und ich finde es auch ganz wichtig, man muss sich entschuldigen können. Und ich bin der Erste, der sagt, oh ja, ich habe Scheiße gebaut, dazu stehe ich jetzt auch. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, das könnten sich auch viele PolitikerInnen abschneiden. Einfach mal sagen, hey, also beste Beispiele sehen wir gerade auf der politischen Bühne, Spahn und sonstige, ne? Aber da gehen wir jetzt nicht auch noch rein. Aber das ist der Punkt, also Authentizität, Haltung und ich glaube, wenn man da den richtigen Wertekompass hat, dann kann man schon einiges bewegen.
Auf jeden Fall. Und es wäre ein neues Thema, weil eigentlich ist es schon Leadership, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo dieser Weg hinführt und wir kommen so langsam zum Ende. Was du vielleicht nicht weißt, ist, dass jeder meiner Gäste und Gästinnen, wie wir neudeutsch sagen, die einmalige Chance haben, eine Deep Note, beziehungsweise gleich drei, aus dem Gefäß zu ziehen. Da erwarten dich Fragen, manche sind ein bisschen deeper, könnte ja nicht anders sein. Manche sind auch ein bisschen lockerer. Also wenn du möchtest, zieh doch gerne.
Drei Stück.
Genau. Und dann geht es nämlich nochmal um dich persönlich zum Abschied. Weg von der Politik hin zu Lars.
Das geht ja alles in eins.
Das geht. Das wird ja alle, genau. Das ist okay. Ja ein Mensch, das geht alles über. So, ich bin gespannt. Frage Nummer eins. Schieß los.
Glaubst du an Gott, das Universum, Allah etc.?
Genau, also einfach was anderes.
Ja, ne? Ich glaube an das Universum. Und da sind wir auch wieder bei diesem energetischen Ausgleich. Ich sende auch Bitten an das Universum. Ja, das mache ich. Gott, ich bin streng katholisch aufgewachsen, hab lange geglaubt, sage ich mal. Und ich glaube schon, dass es was Höheres gibt. Aber ich glaube zum Beispiel auf gar keinen Fall an die Institution katholische Kirche. Und deswegen bin ich da auch ausgetreten. Aber irgendwas ist da.
Das wäre ein neuer Podcast.
Genau.
Glaube versus Kirche. Das eine ist ja eine Institution, das andere ist ja der Glaube.
Das sind so, und das ist eben der Punkt. Und ich sag mal, Glaube hat mich natürlich auch durch die Trauer meiner Mutter durchgetragen. Ne? Also das ist auf jeden Fall was. Aber Universum.
Das heißt, du affirmierst bzw. manifestierst, wenn du das mal spirituell ausdrücken, wenn du sagst, ich schicke was ans Universum.
Auf jeden Fall.
Wunderbar, cool.
Funktioniert. Die Leitung steht.
Das ist super. Du hast eine Direktverbindung.
Oh, die liebe ich. Wärst du gerne mal ein paar Tage homosexuell?
Die Frage, das müssen wir jetzt natürlich nicht...
Heterosexuell.
Ja, das war so. Natürlich ein bisschen anpassen. Du bezeichnest dich doch als, du bist doch homosexuell oder bist du bisexuell?
Nee, ich bin sowas von homo.
Du hast noch nicht eine andere Sache außer einem Penis in der Hand und im Mund, ne? Hat's mal was mit Frauen?
Hatte was mit einer Frau.
Aha.
Da gehe ich jetzt nicht wieder tiefer drauf.
Also nee, formulierst das bitte natürlich um. Wärst du mal gern ein paar Tage heterosexuell? Was ich ja tatsächlich eine interessante Idee finde, gerade für uns beide als Minderheit.
Jetzt muss man sagen, wir als Minderheit, wir sind ja sogar noch super privilegiert, weil wir weiße Cis-Schwule sind, ja?
Ja, weiße Cis-Frau.
Okay. Es tut mir leid. Es tut mir so leid.
Ja.
Oh, misgendert, das kann ich auch sehr gut. Schade. Nein, wäre ich gerne hätte. Bestimmt würde ich es gerne mal testen, wie einfach das ist, aber am Ende auf gar keinen Fall, weil unser Leben ist so herrlich bunt und wir haben so eine tolle Community. Und deswegen, ich muss nicht hetero sein, um geil zu sein.
Fantastisch.
So.
Lieben wir.
Und dann haben wir noch...
Worüber? Eigentlich ein bisschen doof formuliert, ne? Ich habe da so eine Frage drin.
Nee, finde ich, ist doch super.
Ja.
Worüber kannst du stundenlang sinnlos reden und liebst es?
Sagt der Podcast-Mann. Ja gut, also die nachfolgenden Folgen verzögern sich um wenige Zusatzepisoden und Bonusteile mit Last Chance Feuerball. Ja, hau raus.
Also ganz ehrlich, natürlich Politik, aber natürlich auch Gossip. Und weißt du, am liebsten habe ich es eigentlich, letztes Jahr habe ich mal jemanden kennengelernt, mit dem konnte ich einfach nur Schwachsinn reden, über Stunden. Und manchmal braucht es auch einfach nur dummen Schwachsinn, was ohne Zusammenhang ist. Aber ansonsten natürlich das Politische. Wir können uns über Queer-Themen stundenlang unterhalten. Wir können uns über Sex unterhalten.
Aber das ist nicht sinnlos, ne? Es war sinnlos. Also Queer-Themen,
ja, okay.
Politik,
aber
sinnlos.
Okay, sinnlos Gossip. Gossip kann ich stundenlang, habe ich ganz wenig Ahnung von, dafür, dass ich Deutschlands größter Gossip-Podcaster bin. Nummer eins. Aber größter glaube ich auch.
Ja.
Aber, also im Sinne der Körpergröße. Aber
ob ich es eines Tages auch bis in den Gossip zu euch schaffe, dass ich so relevant geworden bin.
Nein, das hoffe ich doch.
Irgendwie Skandalen, Eskapaden.
Nein, aber ansonsten wirklich einfach sinnlosen Schwachsinn reden. Mhm. Es gibt nichts Schöneres. Das kann ich mit Freunden eine ganze Nacht auf meiner Terrasse. Super.
Fantastisch. Ja. Und es ist ja nur oberflächlich gesehen sinnlos. Eigentlich steckt ein Sinn dahinter. Es ist die Verbindung mit anderen Menschen, es ist Spaß haben, das ist gut für die Psyche, ne?
Ja, und vor allen Dingen
auftanken, locker lassen, die Probleme vergessen.
Man hatte ja früher immer so auch dieses, es geht ja ganz schnell, wenn du dann so besoffen bist und zusammensitzt noch, in so Deep Talk Phasen. Wir sagen mittlerweile Deep Talk.
Das kannst bei mir nüchtern haben.
So, eben, deswegen bin ich hier, aber wir sagen mittlerweile, boah, komm, keine ernsten Themen, wir wollen jetzt einfach mal locker. Wir haben genug ernsten Scheiß.
Ja.
Und deswegen, dafür ist es perfekt.
Und das verstehe ich.
Ja.
Das war ein fantastisches Schlusswort. Danke Lars, dass du hier warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Das hat mich sehr gefreut und es war einfach schön.
Es war wirklich schön.
Ja.
Vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Ihr Lieben, was für ein schönes Gespräch. Ich bin total erfüllt, denn ich liebe diese Kombination aus Lachen, Spaß machen, über oberflächlichen Kram sprechen, aber gleichzeitig auch die Themen der Welt, die Themen der deutschen Gesellschaft im Blick zu haben, unserer gegenseitigen mentalen Gesundheit, was wirklich ein Thema ist, was noch viel zu kurz kommt. Und ich freue mich, wenn du diese Folge auch bewertest oder den ganzen Podcast mit 5 Sternen und lass uns gerne einen Kommentar darunter da. Was nimmst du mit? Was hat dich besonders inspiriert? Ich bin gespannt. Und die nächste Folge kommt schon bald. Wenn du keine verpassen möchtest, abonniere den Podcast oder folge mir auf Instagram und dann weißt du direkt Bescheid, wann die nächste spannende Persönlichkeit kommt. Mach's gut, alles Liebe, deine Meryl.